Wir sind ja mittendrin in der Bergpredigt. Ich lese uns heute den Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Man muss sich nochmals vergegenwärtigen, wenn man Bergpredigt liest. Es ist an und für sich, und das ist immer der Schlüssel, wenn man auch Bibeltext liest. Es gibt ja einen Streit unter den Gläubigen, ob jetzt die Bergpredigt nur die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich ist oder ob es die Erweisung für uns heute ist, wann das gilt. Es ist eigentlich so, die Bibel ist geschrieben worden für ganz normale, vernünftige Menschen. Wenn ich jetzt einfach Matthäus 5 lese, und da steht dann gleich am Anfang im ersten Vers, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann brauchen wir gar nicht überlegen, es ist für die Jünger Jesu. Und wer sind die Jünger Jesu heute? Wir, die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Und das ist an und für sich jetzt die Lehre für uns. Und man muss sich das auch vergegenwärtigen. Da kommt immer wieder so ein bisschen auch, das ist dem Teufel seine Taktik. Da kommt man wieder, stellt alttestamentliche Stelle dagegen, andere Bibelstelle. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, der Herr Jesus ist Gottes letztes Wort. Es hat Gott dem Vater gefallen, dass sein Sohn unser Ein, unser Alles, auch die letzte Autorität ist, auch lehrmäßig. Und wenn man jetzt weiter Petrus 3, Vers 2 liest, wo die Bibel sagt, dass der Herr Jesus sogar die Apostel genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen, dann hast du in der direkten Lehre der Evangelien, das ist das, was wir hier haben, und in den Lehrbriefen, das ist die Auslegung dann praktisch vom Rest der Bibel, haben wir ganz genau das, was der Jesus der Gemeinde sagen wollte. Und jetzt kommen wir hier zu, ich finde, sehr, sehr tiefgreifenden Aussage. Und wir haben ja gesagt, glückselig heißt ja im Prinzip, glücklich zu preisen, oder man könnte es auch übersetzen, du bist zu beneiden, wenn das der Fall ist. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Er hat ja begonnen, indem er sagte, die arm sind im Geist, das heißt, die abhängig sind von ihm, die sind glücklich zu preisen. Weil das sind die Leute, die letztendlich auch zum Reich der Himmel gehören, zu seinem Reich. Man sagt, selbst Traurigkeit in dieser Welt ist ja normal, ist gut, weil du wirst getröstet werden. Ja, und jetzt haben wir den nächsten Punkt, da heißt es einfach, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Das Wort Braus im Griechischen, das heißt einfach sanftmütig, freundlich und mild. Kommt nicht sehr oft vor im Neuen Testament, ist interessant. Brautes, das ist dann ein verwandtes Wort, die Sanftmut oder die Freundlichkeit, kommt auch nicht oft vor. Und Praotes ist genauso aus Sanftmut, das kommt etwas öfters vor. Wenn man jetzt einmal die deutsche Sprache einfach nimmt, Sanftmut, Langmut, man kann es auch rumdrehen und sagen, um sanft zu sein, benötigst du Mut. Also das, was hier geschrieben steht, das ist schon etwas, in der Bergpredigt geht es ja dann weiter, wenn ich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin, da brauchen wir Mut dazu. Und hatte mein Bruder einen wunderschönen Satz gesagt, dass die Sanftmut der Gläubigen und ihre Haltung ist an und für sich etwas Stabiles. Er sagt, es ist wie eine stählerne Faust in einem Handschuh aus Seide oder aus Samt. Das heißt, du bist nach außen hin samt weich, du bist nach außen hin sanft, du bist nach außen hin freundlich, aber innerlich bist du vollkommen stabil. Das heißt, die Sanftheit heißt nicht Unentschiedenheit. Sanft sein heißt auch nicht, dass man keine Meinung hat. Sanft sein heißt auch nicht, dass man wackelig ist. Sondern Sanft, Handschuh mit stählerne Faust bedeutet im Endeffekt, nach außen hin ist man sanft, nach außen hin ist man langmütig, aber innerlich ist man vollkommen klar und fest. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also Sanftheit heißt nicht Laschheit oder Wackeligkeit oder dass man keine Meinung hat oder nicht stabil ist oder nicht entschieden ist. Das ist wichtig, das festzustellen. Weil unter sanft versteht man ja schwach. Wenn du heute im Geschäftsleben sanft bist, bist du erledigt. Im Reich Gottes ist es das Mittel. Also Gott wollte es und wir werden nachher sehen, warum. Es hat nämlich einen ganz tiefgründigen Grund. Aber bevor wir jetzt in den Text einsteigen, müssen wir zuerst die Parallelstelle lesen. Das ist Psalm 37 ab 7. Das ist ein Zitat. Und der Psalm 37 ist ein hochinteressanter Psalm. Wo kommt das her? er beginnt schon, dass er sagt, erzürne dich nicht über die Bösen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir über Sanftmut reden. Ich sage es einmal ungeschützt. Es gibt Dinge, das sieht man beim Hiob, das sieht man in der Endzeitrede Jesu, das sieht man in der Offenbarung, die lässt Gott gezielt zu. Das heißt, es gibt Dinge, wo ein normaler Mensch sich, wenn er moralisch, wenn er ethisch normal entwickelt ist, sich aufregt. Wo ein normaler Mensch empört ist. Das ist einfach der normale Zustand eines gesunden Menschenverstandes, eines gesunden Menschen. Und weil das der Herr wusste, sagt er seinen Heiligen praktisch hier zum Beispiel, erzürne dich nicht über die Bösen. Das heißt, ich kann das Böse im Prinzip nicht ändern. Es sei denn, es ist in meinem Einflussbereich, dann muss ich es ändern. Aber es gibt Dinge, da kannst du letztendlich nichts dagegen tun. Und genauso sagt er, und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Er sagt, du kannst auch nichts machen. Er sagt, du sollst dich nicht von denen praktisch vereinnahmen lassen, dass du dich aufregst, dass du dich erzürnst, dass du praktisch dann bis hin zu, dass du das Geistliche verlässt und dich engagierst, um hier etwas zu ändern. Er sagt, sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist an und für sich, was Gott sagt. Er sagt, du musst es alles mit mir ausmachen, du musst deine Freude und deine Lust an mir haben, du darfst dich über das alles nicht aufregen und dann wird dein Herz zur Ruhe kommen. Er sagt auf 5, mein persönliches, privates, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Wisst ihr, da kommt jetzt ein völlig anderer Gedanke. Da kommt jetzt der Gedanke, dass ich mich nicht aufreg, und jetzt müssen wir ehrlich sein, wisst ihr, wir dürfen auch keine fromme Theatralik hier verfassen. Man muss es einfach sehen, der Mensch ist in sich von seiner Natur her unverschämt. Und ein Gläubiger, der im Fleisch wandelt, ist genauso unverschämt wie ein Ungläubiger. Das ist einfach so. Der Mensch ist im Wesen böse. Ein Gläubiger, der nicht im Geist wandelt, ist auch böse. Wisst ihr, das Problem ist, alles, was der Mensch auszeichnet von seinem Sünde naturell her, das er in sich hat, von seinem Sündenfall, das wirkt leider auch beim Gläubiger, wenn er nicht im Geist wandelt. Das ist einfach ein Fakt. Wisst ihr, wir können jetzt nicht eine fromme Theatralik aufrichten und sagen, oh, bei den Gläubigen ist es anders. Habe ich auch geglaubt, wo ich frisch bekehrt war. Naja, ich bin jetzt 43 Jahre gläubig. Ich habe jetzt gelernt, wie es läuft. Das ist einfach so. Wisst ihr, jetzt sagt der Herr, erzürne dich nicht. Reg dich nicht auf. Lass dich nicht verrückt machen. Befiehl es mir an. Habe deine Lust an mir. Sei sanftmütig. Ich zähle jetzt alle Stellen zusammen, auch die aus dem Neuen Testament. Sei sanftmütig, wandle im Geist, dann bist du sauber. Und dann wirst du dich selber nicht schädigen. Und um das geht's bei Sanftmut. Er sagt, sie werden nämlich das Land ererben. Da steht im Griechischen Gä, und das heißt die Erde. Im Hebräischen steht Eretz, das kann das Land Israel sein oder die ganze Welt, beides möglich. Aber das heißt einfach, da ist auch schon ein Hinweis aufs tausendjährige Reich, weil das kommt ja als Verheißung aus dem Alten Testament. Aber gleichzeitig werden wir Gläubige auch Land ererben. Das ist aber ein anderes Land, das ist das Land des Glaubens. Das heißt, wir werden dann letztendlich geistlich hier die Verheißungen Gottes erleben und es wird alles funktionieren. Aber dazu dürfen wir uns vom Teufel nicht dazu bringen lassen, ich sage es jetzt mal ungeschützt, dass wir die Fassung verlieren. Wisst ihr, sag mal, mit wem ich äußerst mitfühlen kann, ist Mose. Er ist hingegangen, hat einen Ägypter erschlagen. Weil mein Charakter ist, dass ich mich aufrege. Mein Charakter ist, dass ich angreife. Aber am Schluss von seinem Leben war Mose der sanftmütigste Mensch auf Erden. Das Ziel Gottes ist, dass egal, was ich für einen Charakter habe, dass das in eine biblische Sanftmut mündet. Und das ist auch die Erziehung Gottes, dass er dich aus dem Charakter, da kannst du nur so ein Feuerkopf sein, langsam in eine Schiene führt, wo das, was Gott mit Sanftmut meint, das werden wir nachher sehen, dass das geschieht. Und das ist auch sicher das Ziel von diesem Text. Aber ich möchte ja weiterlesen. Eigentlich geht es erst ab 7 an, gell? Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Er wird für uns streiten und wir werden stille sein. Er wird es tun, nicht wir. Und dann sagt er, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Merkt ihr, da ist immer der gleiche Gedanke drin. Und dann sagt er, erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Wisst ihr, wir haben ja so verkürzte Sicht. Und die Theologie, die ist biblisch völlig falsch. Zu sagen, es klappt, dann ist es vor Gott, es klappt nicht, dann ist es nicht vor Gott. Genauso haben Hiob seine Freunde gedacht. Ich lese gerade Hiob, ist interessant, die haben genauso gedacht. Aber am Schluss rechtfertigt Gott Hiob und nicht seine Freunde. Nämlich, ob etwas vor Gott ist, das wird sich zeigen. Und wenn etwas nicht klappt oder schief geht oder die Ungeistliches Oberwasser haben oder das Böse die Oberhand gewinnt, und du bist jemand, der dann sich entschließt, geistlich zu gehen, sanftmütig zu sein, dann siehst du ja zuerst schlecht aus. Spielt keine Rolle. Die Frage ist, wie sieht's Gott? Es ist nicht gesagt, dass das schlechter ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht gesagt, dass das schlechter ist. Und da kannst du manchmal schlecht aussehen, das musst du ertragen. Er sagt hier ganz klar, du sollst dich nicht erzürnen. Auch über den Mann, der Arglist übt. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wisst ihr, ich kann ganz viel ertragen. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Aber was ich bis heute nicht ertragen kann, ist, wenn jemand lügt. Wenn mich jemand auch lügt, dann kriegt er ein Problem. Da geht bei mir oben so ein Schalterchen rum. Und dann muss er mir zuerst mal beweisen, dass er wirklich das aufgegeben hat und dass er ernst zu nehmen ist, sonst glaube ich dem zuerst mal gar nichts mehr. Sicher gar nicht falsch. Wisst ihr, er sagt hier, auch, aber erzürnen darfst du dich nicht, nämlich über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Damit sagt er, wenn du jetzt sogar berechtigterweise mit Empörung, mit Erzürnung auf etwas reagierst, das so ist, sagt er, es kommt letztendlich nur Böses daraus. Er sagt, du brauchst dich nicht aufregen, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Ich sage es jetzt einmal neutestamentlich. Israel, das tausendjährige Reich, Israel, das verheißene Land, wir, das Land des Glaubens. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Mit dem Wort Gottlose, das ist ein Wort, das ist ganz seltsam. Das Wort bedeutet eigentlich gottlos, gesetzlos, Frevler. Das ist im Hebräischen, das ist ein Wort, wo ganz große Bandbreite hat. Also da steckt auch das antichristliche Gesetzlose, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, steckt da auch drin. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundest, ist er nicht mehr da. Also da sagt die Bibel, Gott wird das alles regeln. Du brauchst ihn nicht aufregen, weil er regelt es. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Also, ich bin jetzt bewusst ganz in die Parallelstelle reingegangen. Damit sagt die Bibel doch, wenn du dich sanftmütig verhältst und dich nicht aufregst und dich nicht provozieren lässt und letztendlich weißt, dass Gott das alles regelt, du sorgst dich darum, dass du in Ordnung bist mit Gott und den Rest kannst du nicht ändern, sagt er, das wird dazu dienen, dass du großen Frieden hast, Frieden mit Gott. Wisst ihr, das ist das Ziel auch für der Sanftmut, dass ich den Frieden behalte. Wisst ihr, was nützt es mir, wenn ich mich aufreg und sogar Recht bekomme und hinterher ein schlechtes Gewissen habe? Oder aus dem Friede Gottesfall. Was hilft mir das? Gar nichts. Sondern damit sagt die Bibel, dass ein Mensch mit Gott in Ordnung ist, das ist die höchste Priorität. Und um das Willen muss er bereit sein, auch sanftmütig zu sein, Dinge zu schlucken, sich nicht aufzuregen. Wisst ihr, ich finde, das ist so ein Kaliber, dass die Bibel nachher sagt, dass es nur aus einer Ecke überhaupt gehen wird. Und er sagt dann auch, da kommt jetzt Parallelstelle, ich möchte da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, Jesaja 32, 15 bis 20. Er sagt, wenn der Geist aus der Höhe ausgegossen wird, das ist die letzte Geistesausgießung über Israel bei der Wiederkunft Jesu, wo das tausendjährige Reich beginnt. Und dann erklärt er, dann wird das Volk in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnorten. Es wird sorglos sein und dann wird Friede sein und dann wird Ruhe sein. Das ist dann das, wenn Israel das Land ererbt, mit der Geistesausgießung, wenn das tausendjährige Reich beginnt, mit dem Überrest Israels, dann wird völliger Friede sein. Aber wir sind heute im Geist. Das heißt, unser Land des Glaubens, unsere Ruhe, unser Friede ist jetzt schon da. Und drum sagt der Herr Jesus, glückselig oder zu beneiden bist du, wenn du sanftmütig bist, weil du wirst das Land, ich sage Erfüllungszeichen, des Glaubens bekommen. Es kann nur das Land des Glaubens gemeint sein, weil das tausendjährige Reich wiederum aus der gesamten Bibel, Jesaja 2, Jesaja 11, Micha 4 und Joel 4, ist ja letztendlich spezifisch auf Israel gemünzt, also unser Land ist das Land des Glaubens. Und das heißt, wenn wir sanftmütig sind, wird sich das Land des Glaubens öffnen. Schon interessant. Und das ist mit der Epheser 1, 17 bis 19, haben wir schon oft studiert. Man nimmt es einfach ein im Glaube, das Land, das Gott gegeben hat. Das sind die ganzen Verheißungen, das ist alles das, was Gott uns geben will. Und jetzt sagt der Herr Jesus ganz einfach, das wird funktionieren, wenn du sanftmütig bist. Jetzt müssen wir natürlich untersuchen. Die Frage ist, was ist ja sanftmütig? Ist sanftmütig, dass ich nichts sage? Ist sanftmütig, dass ich mich nicht wehre? Ist sanftmütig, dass ich das bin, was die Welt, und das haben ja die Gläubigen früher nachgesagt, sie seien Mucker. Das heißt, sie ducken sich, sie sagen nichts, sie sind verdruckt, sagt man Schwäbisch, sie sind feig, gell? Aber das meint die Bibel nicht. Was ist Sanftmut? Das müssen wir gucken. Matthäus 21, 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Dein König kommt zu dir, demütig, ich sage es in Erführungszeichen, wenn man Parallelstelle liest, aus dem Saharia, er kam sanftmütig, demütig, wunderbar. Und trotzdem hat er letztendlich die Peitsche im Tempel genommen, hat die Händler hinausgetrieben, gleichzeitig hat er sich aber schlagen lassen und die Donnerkrone aufgesetzt. Also sieht man jetzt, Sanftmut hat zwei Seiten. Die muss man jetzt untersuchen. Aber zuerst einmal sagt die Bibel ganz klar, dass der Herr Jesus sanftmütig ist. 1. Petrus 3, Vers 15. Und zwar, wir haben hier jetzt eine Bandbreite. Er sagt hier, sondern heiliget vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und zwar, er sagt ja im Vers vorher, es geht um die, die uns drohen. Damit sagt er, selbst wenn man dir droht, du musst nämlich Gott in deinem Herzen heiligen. Das heißt, du musst in Ordnung sein mit Gott. Und dann sagt er, und dann gib Rechenschaft. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also die Bibel sagt, der Herr Jesus selber ist sanftmütig. Wenn du jetzt wissen willst, was Sanftmut ist, musst du die Evangelien lesen. Studiere, wie der Herr Jesus vorgegangen ist. Dann siehst du genau, was Sanftmut ist. Wisst ihr, ein typisches Beispiel für Sanftmut ist vielleicht das krasseste Beispiel und das fantastischste, das es überhaupt gibt, ist Johannes 8. Die Pharisäer, die ja verderbt waren ohne Ende und die hinterhältig waren und die wirklich übel waren, trotz ihrer Frömmigkeit, sie haben eine Frau im Ehebruch ergriffen. Aber interessant ist, sie bringen zu der Gerichtsverhandlung und wollen das Todesurteil, nämlich die Steinigung, nicht Mann und Frau. Wenn man ergriffen hat, musst du beide haben. Sie bringen nur die Frau. Also schon mal hinterhältig ohne Ende und fies. Und dann fordert sie vom Herrn Jesus, sie versucht ihn mit der Schrift in die Falle zu locken, indem sie sagt, es steht geschrieben. Jetzt wirst doch du nicht sagen, dass man das nicht tun soll. Das ist der Hintergrund bei den Pharisäern. Lässt sie mal in Ruhe. Johannes 8. Und da passiert was ganz Einfaches. Der Herr Jesus schimpft sie jetzt nicht. An anderer Stelle sagt er, wehe euch. Und das Gegenteil von glückselig ist weh. Ausdrücklich. Im Bibeltext ist das Gegenteil zu glückselig weh. Also wie er eine Peitsche nimmt und Sandermann sich alles gefallen lässt, hat es auch hier zwei Seiten. Aber er geht jetzt hin und schimpft die Pharisäer nicht. Das ist völlige Sanftmut. Was macht er? Er bückt sich und schreibt mit dem Finger in die Erde. Und in der Bibel steht, dass er mit dem Finger in die Erde schreibt, Jeremia 17, 13, ist wohl das, was dort geschrieben steht. Dort steht nämlich, die von Gott abgefallen sind, werden in die Erde geschrieben werden. Ich bin heute überzeugt von diesen zwei Bibeltexten, dass er die Namen der Pharisäer einfach mit dem Finger in den Boden geschrieben hat, in den Staub. Er hat denen ihren Namen reingeschrieben und damit war es klar, die Leute hat ihr Herz gekannt, waren nicht echt vor Gott, die sind abgefallen. Wisst ihr, das war Sanftmut, er hat die nicht geschimpft. Aber er hat geistlich so gewaltig gehandelt, dass die Bibel sagt, sie gingen alle von ihrem Gewissen überführt hinaus. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn ich biblisch richtig sanftmütig handle, dann werde ich mehr Macht haben, als wenn ich schimpfe und wirklich auf die Barrikade gehe. Biblische Sanftmut hat Vollmacht und Gewalt. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum ganz trüben Kapitel. Es ist vielleicht mit das trübste Kapitel in der Geschichte, Mann, Frau, Ehe und Gemeinde. 1. Petrus 3, ab 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt kommen wir zu dieser Sanftmut, das ist jetzt eine weitere Art. Die Bibel sagt also, der Herr Jesus selber war sanftmütig. Jetzt sieht man zwei Arten. Er sagt klipp und klar, ihr Gläubige, wenn ihr richtig steht vor Gott, müsst ihr auch sanftmütig sein. Jetzt redet er eine Gruppe von Frauen an, und zwar alle, die einen ungläubigen Ehemann haben. Das ist ein Fakt im Reich Gottes. Wir haben sogar Trennungen mal gehabt vor fast 25 oder 30 Jahren wegen so etwas. Wenn jemand hier nicht gehorsam ist, und das ist ein Trend in der Gemeinde Jesu, der mir große Sorge bereitet und ich muss sagen, wo ich auch schon Sorge habe. Du findest immer wieder Dinge, wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat, dass er statt gehorsam zu sein, das heißt doch hier ganz klar, dass er sich dann unterordnet und seine ganze geistliche Kraft auf die Sanftmut richtet, auf seinen eigenen Wandel, dem gegenüber versucht, ihm so eine hohe geistliche Botschaft und eine Qualität zu liefern, dass er letztendlich überführt wird. Stattdessen hast du oft den Fall, dass gejammert wird. Das verstehe ich zwar menschlich, aber das wird mir auch nicht so stören. Sondern dann geht oft genau diese Leute hin und engagieren sich als Ersatz für den Gehorsam extrem im Reich Gottes. Immer wieder passiert. Sie spielen sich in den Vordergrund, wo sie im Prinzip ganz still und leis und lieb und freundlich und zurückhaltend sein sollten und sich wirklich um ihre Männer kümmern müssen. Ich muss das einfach mal so deutlich sagen. Diese Sanftmut fordert Gott von den Frauen, die einen ungläubigen Ehemann haben. Ich weiß, wie schwer das ist. Und wir haben auch Fälle gehabt, wo die Frau nicht gläubig war und der Mann gläubig war. Da gilt das Gleiche. Die haben auch gekämpft ohne Ende. Aber die Bibel sagt klipp und klar, jetzt soll die Frau nicht hingehen und einfach den Auftrag lassen und sich in der Gemeinde umso mehr engagieren. Ich habe mal, wo die Trennung bei uns war, habe ich ein paar Schwestern, die haben sich ungeheuer engagiert, habe ich gesagt, ihr Schwestern. Und mein Satz, das war der Grund dann für die Trennung, aber ich würde ihn wieder sagen. Ich habe gesagt, ihr macht einen Fehler. Eure Hingabe an Herr Jesus ist falsch. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Gott fordert, dass ihr euch um eure Männer kümmert und dass ihr euch unterordnet, dass ihr hier, also ich habe es bloß darauf ausgerichtet, dass ihr euch um die Männer in erster Linie kümmert und nicht im Reich Gottes Ersatz-Engagement zeigt. Weil der denkt, oh, die Schwester ist engagiert. Ich muss sagen, wenn sie ganz stark engagiert ist und wunderbar alles läuft, frag sie doch einmal, bist du gleich engagiert deinem Mann gegenüber? Bist du gleich drauf aus, dass das läuft? Meine Erfahrung ist, nein. Und da muss man sagen, hier fordert Gott Sanftmut. Hier fordert Gott Zurückhaltung, hier fordert Gott Unterordnung, hier fordert er etwas, das ganz schwer ist. Wisst ihr? Und es gibt hier Stadien, wo das nur unangenehm ist. Es gibt aber Stadien, wo der Mann handgreiflich wird, wo er Alkohol in den Vordergrund spielt, wo er böse ist und so. Wisst ihr? Da muss man dann aufpassen. Das heißt nicht, dass die Schwestern keinen Dienst tun dürfen. Das ist doch klar. Die dürfen in der Kinderarbeit mitarbeiten, die dürfen im Chor singen, die dürfen Zeugnis geben, die dürfen evangelisieren im Persönlichen. Das ist gar keine Frage. Nur darf es nicht so sein, dass praktisch diese Grundaufgabe, sich um den Mann zu kümmern, so vernachlässigt wird und das dann kompensiert wird, indem man dann, ich sag's mal so, umso mehr in der Gemeinde sich engagiert. Das ist von Gott nicht recht. Sondern da fordert Gott. Und zwar, das ist dann Sanftmut daheim. Sanftmut privat. Das sind halt Dinge, wo man nicht hören will. Aber man muss das einfach biblisch sehen. Die Bibel hat hier eine ganz klare Aussage. Ich habe mich gewundert, wieso das der Petrus so scharf formuliert. Und das ist damit in dem Fall der Wille Gottes, dass es so deutlich gesagt wird. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt nochmal, jetzt kommt der Zusammenhang zwischen dem Handeln. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch aggressiv evangelisieren, um zum zweiten Punkt zu kommen. Passiert oft. Wir müssen mal gucken, wie oft aggressiv evangelisiert wird. Ist biblisch falsch. Er erklärt jetzt etwas, wie die Zusammenhänge sind. Jakobus 1, 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Also er sagt hier, du sollst mit Sanftmut das Wort Gottes annehmen und dann wirst du letztendlich auch in der Lage sein, diese menschlichen Dinge, die dich hindern, diese Bosheiten, wisst ihr, das ist Urtext genau übersetzt, Rest von Bosheit. Der alte Schlachter war ein Mann, der große Erfahrung im Reich Gottes hatte und da ein guter Seelsorger war. Er hat es übersetzt, Vorrat an Bosheit. Also er hat praktisch gesagt, du hast einen Vorrat angelegt. Ein Vorrat legt man an, der ist nicht per System, den legt man an. Und damit sagt die Bibel, du musst den alten Menschen ausziehen, musst diese Bosheit wegtun, nämlich so wie das Wort Gottes sagt, mit aller Sanftmut an dir arbeite, dann wirst du diese Sanftmut haben, und wirst Gott richtig dienen können. Jakobus 3, 13 bis 18 ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich lese uns vor. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Er sagt praktisch, Sanftmütigkeit hat mit Frucht zu tun. Was interessant ist, Sanftmütigkeit oder Sanftmütig ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, Sanftmut entsteht, wenn ich im Geiste wandle, wenn ich gehorsam bin und das tue, was die Bibel hier sagt. Er sagt hier nämlich, wenn du nicht die biblische Linie gehst, sondern die menschliche ist, dass du selbstsüchtig bist, dass du dich aufregst, dass du einfach auch in dem Fall unzufrieden bist, dass du hier seelisch vorgehst. Das sagt die Bibel ganz klar, ist ein Einfallstor, irdisch, seelisch, dämonisch. Die Finsternismächte können dich dann benutzen. Das ist ein Drama. Er sagt, aber das andere, wenn du geistlich gehst, in aller Sanftmut und in der Weisheit, die Weisheit ist der Herr Jesus, er ist laut 1. Korinther 1, 30 ja die Weisheit Gottes, dann sagt er, dann wirst du diese guten Früchte bringen und auch diese Sanftmut und dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. 1. Korinther 4, 21. Was wollt ihr, sagt Paulus? Und das ist immerhin Korinth. Und die war ja so daneben, ich sag's mal vorsichtig, wie keine andere Gemeinde. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Wisst ihr, das fragt er, sagt, soll ich sanftmütig kommen Und dann lichtet er ihn auf. Und jetzt lest du mal Kapitel 5, was da los war. Da war sogar Blutschande in der Gemeinde, unter Gläubigen. Und trotzdem sagt er, soll ich jetzt mit der Zuchtrute kommen oder sanftmütig? Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Ich habe das lange auch verwechselt. Wenn du Vollmacht hast und Gott hinter dir steht, dann kannst du dir leisten, sanftmütig zu sein. Es wirkt trotzdem. Wenn du deinen Kopf durchsetzen musst mit den Mitteln dieser Welt, dann ist sicher von Gott her keine Abdeckung, keine Vollmacht, keine Berechtigung. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Sanftmütig zu sein, kann man sich leisten, wenn man mit Gott in Ordnung ist. Und wenn man sicher ist, dass das vor ihm gedeckt ist. Und Paulus geht sogar zum Korinther und sagt, ihr könnt raussuchen, komme ich in Sanftmut oder komme ich mit der Zuchtrute. 2. Korinther 10, 1 bis 6, das ist ja das berühmte Kapitel über die Gedanken. Also wo er ja sagt, praktisch, du musst deine Gedanken gefangen nehmen, du musst sie in Gehorsam bringen, weil sonst gehst du kaputt. Wir haben es ja schon untersucht, das nennt man ja die Schallplatte, wo sich dann die Gedanken dauernd um das dreht. Und da sagt er, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Und er nimmt jetzt immer wieder Bezug auf den Herr Jesus und sagt praktisch, er sagt nicht nur, ich bin ein Nachahmer Jesu, sondern er sagt auch hier, er ermahnt sie wegen der Sanftmut und der Freundlichkeit Jesu Christi. Weil der Herr Jesus uns gegenüber sanftmütig und freundlich ist, sagt er, kannst du jetzt auch gleich gehen. Das heißt zu Deutsch, ich muss dann auch die Gedanken gefangen nehmen, die mich entrüsten, die mich empören. Wisst ihr, das ist ein Problem. Das heißt ja nicht, dass ich nicht recht habe. Wisst ihr, das ist ja ein Unterschied. Es kann sogar sein, dass meine Empörung zu Recht ist. Dass mein Aufreger zu Recht ist. Dass ich in allen Punkten Recht habe. Aber der Herr sagt, selbst wenn du Recht hast, reg dich nicht auf. Erzürne dich nicht, sondern bleib sanftmütig. Weil du schädigst dich im Endeffekt nur selber. Das Problem. Galater 5, 22. Da ist nochmal ganz klar gesagt. Ich denke, da ist dann jeder Irrtum vorbei. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also die zweitletzte Frucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Früchte genau in der Reihenfolge geschehen. Aber es ist schon interessant, dass Sanftmut am Schluss kommt. Das ist schon, naja, Sanftmut ist nicht ohne. Aber es ist ganz klar eine Frucht des Geistes. Jetzt erklärt er das auch in Kapitel 6 ab 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, und Übertretung, das ist ein hochinteressantes Wort, also für der Schwabe ist es sogar relativ leicht. Dieses Paraptomata, das heißt einfach Danebenfälle. Man sagt ja bei uns im Schwäbischen, der ist daneben. Gell? Und also Übertretung heißt einfach, du bist auch für andere nicht akzeptabel, du gehst einen Weg, der nicht toleriert wird. Und sagt er jetzt ganz einfach, so helft ihr, nicht ihr, die besonderen Entschiedene seid, nicht ihr, die besonderen Strenge seid, sondern die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Jetzt kommt sofort der entscheidende Punkt. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und dann sagt er, einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wisst ihr, was da jetzt kommt? Jetzt kommt der ganz andere Gedanke. Jetzt kommt der Gedanke, wenn ich mich aufrege, wenn ich die Fassung verliere, sogar zu Recht, dann ist es im Endeffekt Anfechtung, es ist Versuchung, es ist Prüfung. Reagiere ich sanftmütig, habe ich die Prüfung bestanden. Reagiere ich nicht sanftmütig, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Ich habe mich dann beschmutzt, muss mich reinigen lassen durch Jesu Blut und habe wohl was kaputt gemacht. Wisst ihr, ich behaupte jetzt einfach etwas, wenn wir immer sanftmütig wären, würden wir einen Großteil unserer Dinge, wo wir kaputt gemacht haben, hätten wir verhindert. Es wäre ganz viel auch in die Beziehungen nicht kaputt gegangen. Weil wir denken ja immer, wenn wir sanftmütig sind, haben wir es Nachsehen. Wir suggerieren ja immer, Sanftmütigkeit ist Schwäche. Ist nicht so. Sanftmütigkeit ist Stärke. Sanftmütigkeit ist Frucht des Geistes. Sanftmütigkeit ist Gottes Weise und hat automatisch die Vollmacht Gottes hinter sich und bewirkt automatisch, dass ich das Land ererbe, dass nämlich Gott für mich streitet und ich stille sein werde. Aber man muss sich ja den Gedanken gewöhnen, weil er geht dem normalen menschlichen Denken irgendwo dagegen. Epheser 4, 1 bis 3. So meine ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wisst ihr, das Grundproblem ist, die Bibel sagt praktisch, du musst dreimal mutig sein. Du musst demütig sein, du musst sanftmütig sein und du musst langmütig sein. Und dann musst du das in Liebe ausüben und sagt, dann wirst du die Einheit des Geistes bewahren. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Sanftmut. Wann muss ich das machen, was der Jesus gemacht hat, in Sanftmut andere ertragen und in der Boden schreiben? Wann muss ich die Peitsche nehmen und den Tempel säubern? Begreift, was ich meine. Zwei klare Beispiele von dem, wo die Bibel sagt, er ist sanftmütig und demütig. Und der Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Brauchen wir gar nicht reden. Aber er macht beides. Sonst kommt unser Problem. Wann muss ich in der Boden schreiben? Wann muss ich die Peitsche nehmen? Wenn ich im Geiste wandle, der Herr in meinem Herzen heilige und mit ihm in Ordnung bin und gucke, dass ich im Geiste wandle, dass die Frucht des Geistes da ist, wisst ihr, was dann ist? Dann weiß ich es. Dann brauchen wir das nicht erklären. Ich weiß es in der Sekunde. Das heißt, diese Forderung nach Sanftmut bringt mich in eine ganz tiefe Abhängigkeit dem Herrn Jesus gegenüber. Wo ich auch nicht sagen kann, es ist halt jetzt so. Kolosser 3, ganz wichtiger Punkt hier, ab Vers 12 bis 17 kann man es sogar lesen. Und da steht jetzt was ganz Einfaches. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und da kommt auch Sanftmut. Und da ist im Griechischen etwas, das ein Deutscher nicht kennt. Und zwar, da ist eine Zeitform, die heißt Aorist 1 Medium. Und Aorist 1 ist in der Regel, es gibt einen Aorist 2, der meint in der Vergangenheit beendet. Aber Aorist 1 ist nach meiner Überzeugung, da gibt es auch zwei Schulen, die eine sagt so, die andere so. Also ich glaube, dass die andere Schule recht hat, die sagt, Aorist bedeutet eins, ich habe es begonnen und treibe es weiter. Das heißt, er sagt hier praktisch, du hast angefangen, als Gottes Auserwählter, Heiliger und Geliebter, wirklich das zu tun, und du machst es weiter. So ist das gemeint. Aber jetzt kommt was? Medium. Also ich denke, ist klar, aktiv heißt immer, zum Beispiel, ich bade. Aktiv. Dann gehe ich in die Badewanne und bade. Passiv, ich bin entweder krank oder ein Kind oder kann ich baden, dann werde ich vom Dritten gebadet. Das ist passiv. Und Medium ist Mitte. Und das heißt im Griechischen ganz einfach, im eigenen Interesse. Beispiel, ich muss mich vorstellen und ich habe jetzt gearbeitet und bin vollkommen verschwitzt. Heute würde man nicht baden sagen, sondern duschen, aber das ist ja egal. Das ist das Gleiche in dem Fall. Jetzt bade ich oder dusche ich, dass ich einen guten Eindruck mache. Das ist im eigenen Interesse. Und jetzt sagt hier Paulus, du musst als Gottes Auserwählter, Heiliger und Geliebter Folgendes anziehen in deinem eigenen Interesse. Dass du nämlich im Geiste wandeln kannst, dass das alles bei dir da ist, dass Gott für dich streiten kann, dass du etwas bist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Jetzt sagt er, du musst praktisch anziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Und jetzt sagt er, und ertragt einander. Und da steht kein Auricht, da steht Präsens. Das ist eine Verstärkung. Also er sagt praktisch in Vers 12, du hast es begonnen und machst es weiter fort im eigenen Interesse. Und hier sagt er dann, ertragt einander, jetzt verschärft er es und sagt durch die Zeitform, das musst du dauernd tun. Das ist Präsens. Präsens ist dauernd. Du musst es dauernd tun und steht wieder Medium in deinem eigenen Interesse. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Jetzt kommt wieder die Kunst. Zuckerbrot, sagt man in der Welt, Peitsche. Wenn man Jesus, Peitsche im Tempel, schreibe in den Boden. Wisst ihr, sagen wir, da ist ein Problem. Wo geht es darum, einfach sanftmütig zu bleiben und dem anderen die Chance zu geben, Buße zu tun? Oder was ist die zweite Seite? Das ist eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist, wo ich dann die Peitsche nehmen muss. Wenn ich es laufen lasse, beschmutze ich andere. Wenn ich es laufen lasse, schädige ich andere. Entschuldigung, Sanftmut betrifft immer mich. Steht ihr? Ist der Unterschied. Sanftmut betrifft mich. Wisst ihr, wenn mich jetzt einer ärgert, dann muss ich das verarbeiten und sanftmütig sein. Wieso, mir ist das schon oft genug passiert, dass ich, weil ich habe schon Gerechtigkeitssinn, sage ich, nicht in Ordnung. Dann muss ich Buße tun, dann muss notfalls wieder in der Haltung der Sanftmut. Aber wenn durch dasselbe, was mir jetzt ein Ärgernis ist, Dritte in der Gemeinde zum Beispiel geschädigt werden oder die geistlichen Schaden nehmen, dann spielt meine Sanftmut keine Rolle. Dann gilt 1. Korinther 5. Und Paulus, der sagt, soll ich sanftmütig zu euch kommen in eurer Verkehrtheit? Sagt klipp und klar, wenn die und die Sünde passiert bei euch und der Mann das getan hat, dann tut das Böse aus eurer Mitte hinaus. Dann hört die Sanftmut auf. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Nochmal, Sanftmut betrifft mich persönlich. Sobald ich in der Verantwortung bin, vertritte, kann es sein, obwohl ich es sanftmütig ertragen könnte, können das andere nicht und gehe trotz kaputt und dann muss ich handeln. Dann muss ich meine Sanftmut verlassen und muss in dem Fall sogar hart handeln. Das hat mit Gemeindezucht zu tun, das hat mit Eingreifen zu tun. Wisst ihr, nur ein Beispiel. Es ist nicht so lange her, da sind einmal Kreise aus dem Allgäu hergegangen und haben hinterrum Schwester von uns mit einer Lehre, die arianisch ist, verseucht. Das Schlimme war, dass bei der Lehre sogar ein Teil gestimmt hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ein Teil war völlig falsch. Und das hat bewirkt, dass eine Betrübung kam. Ich hätte es ertragen können. Ich habe mit denen Kreise schon gekämpft vor 30 Jahren. Also mir macht das gar nichts aus. Aber ich habe plötzlich gesehen, wie das einen Schaden anrichtet. Und dann musste ich handeln. Da musste ich scharf werden und sagen, aus. Nicht wegen mir, ich hätte es lässig ertragen, sondern um andere zu schützen. Wieso? Und das ist das Problem. Sanftmut betrifft immer mich privat. In dem Moment, wie Dritte geschädigt werden, muss ich so handeln, wie es die Bibel dann in dem Fall vorgibt. Und das ist auch der Grund, warum sie beide Linien zeigt. Sie sagt beides. Sie sagt einmal, ertraget einander. Hier sagt sie doch klipp und klar, ertraget einander, vergebt einander im eigenen Interesse. Darum steht Medium. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand in Ehebruch lebt, dann muss ich den nicht ertragen. Den stelle ich in Gemeindezucht, den blamiere ich öffentlich, indem ich beim Mahl hier unten sage, der Bruder oder die Schwester XYZ lebt in Ehebruch und hiermit verweigern wir ihnen das Abendmahl und sie müssen Buße tun, sonst werden sie vor Gott gerichtet werden. Da ist dann Sanftmut vorbei. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Passiert jetzt bei mir etwas, zum Beispiel in der Familie, wo irgendjemand etwas tut, wo ich verletzt werde, oder in der Gemeinde, wo ich verletzt werde, muss ich verarbeiten. Aber es ist was anderes, wenn es Kreise zieht. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Sanftmut betrifft immer mich ganz allein. Wenn es Kreise zieht, dann muss ich gucken, was sagt die Bibel, wie ich da handeln soll. Hier sagt sie zum Beispiel, wenn es nur darum geht, zu vergeben, einander zu ertragen, wisst ihr, und ertragen kann sein, wisst ihr, es ist lächerlich. Ich weiß, ein Fall, da ist eine Ehe geschieden worden, weil die Frau nicht ertragen hat, wie jemand die Suppe geschlürft hat, der Mann. Man lacht dort drüber. Man darf da nicht drüber lachen. Das kann zum Riesenproblem werden. Und es kann ja Gemeinde ein Problem werden, dass Leute nicht mehr kommen. Da sitzt immer eine Schwester hinter oder vor dir und die singt so falsch, dass du es nicht mehr aushältst. Oder das macht der Schwester immer das Fenster auf und du bist zugempfindlich. Wisst ihr? Und dann gehst du weiter und sitzt vier Reihen vorwärts und dann sitzt du ausgerechnet neben einem Bruder, der auch das Fenster aufreißt. Versteht ihr? Das sind Kleinigkeiten. Das sind Dinge, die musst du ertragen. Die musst du lernen zu ertragen, solche Dinge. Also ich habe kein Problem, dann auch notfalls in einem Kinderzimmer zu sitzen, weil es dicht ist. Da höre ich es ja auch. Wisst ihr, das ist nichts Problem. Aber wenn jetzt etwas passiert, wo hier jemand etwas tut, dass 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 geschädigt werden durch das, dann muss ich eingreifen. Wisst ihr, ich darf sogar gar nicht dulden. Ich darf gar nicht in dem Fall still sein. Ich darf hier gar nicht ertragen. Ich muss eingreifen. Merkt ihr, wie schwer das ist? Dazu musst du vor Gott in Christus stehen. Du musst ganz klar sagen, Herr, wo ist mein persönliches Problem, sanftmütig zu bleiben? Wo muss ich handeln, um dir gehorsam zu sein? Das sind zwei Seiten einer Medaille. Jetzt merkt ihr, wie gefährlich das ist, hier geistlich falsch zu handeln. Und der Jesus redet ja zu den Jüngern. Er redet zu ihnen persönlich und sagt, du musst sanftmütig sein. Das stimmt, das ist auch hier. Ertragt einander, dauernd, in eurem eigenen Interesse. Aber, wenn jetzt eine Sünde kommt, die die Gemeinde beschmutzt, wo Leute sündhaft handeln und andere mitreißen oder hier letztendlich einen Schaden anrichten, musst du eingreifen. Aus. Geht nicht. Also, mir hat schon jemand, den wir unter Gemeindezug gestellt hat, 20 Jahre danach einen Brief geschrieben, gell, und, hat mich immer leer geredet, hat es allgemein geschrieben, aber, wieso, und dann muss ich sagen, Entschuldigung. Du musst der Bibel gehorsam sein. Tut das Böse aus eurer Mitte hinweg, aus. Ertragt einander, aber wenn Böses kommt, tu es hinaus. Das sind die zwei Seiten der Medaille. 1. Timotheus 6, 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Da redet er von Geldgier und von solchen Fallstricken. Jage aber. Was ist jagen? Das ist ein Wort, wo man heute nicht mehr kennt. Jagen heißt mit ganzer Kraft, mit ganzer Energie vorwärts gehen. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld und Sanftmut. Warum kommt Sanftmut wieder am Schluss? Wisst ihr, Sanftmut ist der Deckel. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Er sagt einmal das Zeugnis vor Menschen und dann die geistliche Haltung. Er sagt, du musst diese ungeistlichen Dinge fliehen und du musst danach streben, dass du gerecht bist, dass du in der Furcht Gottes lebst, dass du im Glauben lebst, dass du in der Liebe lebst, in der Geduld, da steht das Wort für unten bleiben, und dass du sanftmütig bleibst. Aber sobald es Dritte betrifft und Schade entsteht, musst du biblisch handeln. Wenn dann die Bibel sagt, aus, dann musst du auch hinstehen und sagen, aus. Wisst ihr? Also Sanftmut immer wir selber. Aber in der Gemeinde kann es Sanftmut sein, aber es kann auch andere sein. 2. Timotheus 2, 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit, sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also die Bibel sagt, es kann Gläubige geben, die sind vom Teufel in eine Falle gelockt worden und er hat sie wie gefesselt. Und die reagieren dann rebellisch. Zu mir kam mal ein Bruder, der war sehr ernsthaft. Er hat zu mir gesagt, der Bruder X, könnt ihr euch den Namen sagen, beide sind weg inzwischen, von daher wäre es egal, aber ich sage keine Namen. Der eine Bruder sagt, der andere ist immer rebellisch, immer macht der Widerstand, immer schafft er dagegen, hinterrum auch. Vielleicht, wenn er es nicht einmal will, aber er ist dagegen, er macht doch dauernd Ärger. Dann sagt er zu mir, den müssen wir unter Gemeindezucht stellen. Er hat zu ihm gesagt, du, ich habe ein Problem. Da habe ich ihm 2. Timotheus 2 vorgelesen. Er hat gesagt, weißt du, Die Bibel sagt, wenn jetzt hier jemand widerspenstig ist oder, sagen wir mal, unangenehm und dagegen geht, sagt er, du musst ihn ermahnen, in Sanftmut, aber du musst ihn ertragen. Das ist Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Du musst ihn ertragen. Wenn derjenige jetzt eine Sünde begangen hätte, wo andere mitgerissen wurden, dann muss ich ihn stoppen. Wisst ihr, das sind die zwei Seiten. Und ich denke einfach, da muss man vernünftig sein. Und er sagt hier klipp und klar, du musst warten und beten und ermahnen, ob Gott ihn aus dem Fallstrick rausholt. Und wenn er ihn nicht rausholt, dann darf deine geistliche Welt und deine geistliche Entschiedenheit und deine Frustration, sage ich jetzt mal Lehrführungszeichen, kein Gegensatz sein, sondern du musst trotzdem dem Herrn dienen. Wisst ihr, diese Enttäuschungen wirst du im Reich Gottes haben. Ich könnte ein Buch schreiben über solche Enttäuschungen. Das darf dich nicht so weit bringen, dass du sagst, jetzt mache ich innerlich zu. Sondern du musst das ertragen in Sanftmut, sag ja gut. Ich muss es ertragen. Ja, wie kann ich das ertragen? Das kann ich bloß ertragen durch das vollkommene Opfer Jesu. Das kann ich bloß ertragen, indem ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut. Das kann ich bloß ertragen, indem ich mich für mich Christus gekreuzigt halte und sage, ein Toter kann nicht wütend werden, oder? Geht das? Ein Toter kann nicht frustriert sein. Ein Toter kann nicht beleidigt sein. Ein Toter kann nicht nachtragend sein. Dann muss ich sagen, gut, was machst du jetzt? Weißt du, das sind so Dinge. Aber wiederum, ich möchte es nochmal betonen, in dem Moment, wie hier eine Grenze überschritten wird, wo Dritte geschädigt werden, wo Menschen selber mit Sünde konfrontiert werden, musst du eingreifen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Es ist nicht einfach. Drum ist auch Frucht des Geistes. Titus 3,1. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Entschuldigung. Damit sagt die Bibel, du sollst nicht in der Gemeinde allein sanftmütig sein, sondern wenn dein Nachbar dich grün und blau ärgert, dann musst du sanftmütig sein. Also dein Nachbar, der muss nur eingreifen, wenn er etwas begeht, wo Leute gefährdet werden. Also sagen wir mal, da ist ein Schacht und der ist seiner Wut, macht den Schacht auf und macht ihn nicht mehr zu. Dann kannst du eingreifen. Wenn der aber dich bloß ärgert, musst du ertragen. Einfach ertragen, mit Sanftmut. Die Bibel sagt klipp und klar, sanftmütig gegenüber allen Menschen. Alle Menschen sind alle. Versteht ihr? Ihr müsst einfach menschlich sehen, es ist verständlich. Wisst ihr, was machst du? Ich habe zum Beispiel Dinge erarbeitet, habe die gemacht im Schweiße meines Angesichts, habe da auch geschuftet dafür und dann geht ein anderer Bruder hin und bringt so, dass man denkt, das wäre seine Arbeit. Ja, was machst du jetzt? Ich habe gelernt, das zu ertragen in Sanftmut. Wisst ihr, wo die Draufgänge herkommen vor Altstadt? Das habe ich der Stadt geliefert, im Ordner. Der ist jetzt noch daheim mit 200 Fotos. Und hat mir die Stadt einen Brief geschrieben. Sie kann das, was ich Ihnen geliefert habe, nicht nehmen, weil der Altpfarrer eifersüchtig sei, wörtlich. Kurz darauf kamen die Draufgänge. Wisst ihr, wenn ich mich jetzt jedes Mal ärgere, wenn ich lese, die Draufgänge, das haben sie mir geklaut. Entschuldigung. Ihr begreift. Das ist so, aber soll ich mich ärgern? Ich darf mich doch da nicht ärgern. Da muss ich sagen, in Sanftmut, ja, dann freut euch da dran. Wisst ihr, das spielt doch keine Rolle für mein geistliches Leben. Das spielt alles keine Rolle. Ob mein Nachbar mich ärgert, spielt keine Rolle. Ob die Welt mich ärgert, spielt keine Rolle. Sondern die Frage ist, dass ich geistlich bleibe. Vielleicht hat Gott es gegeben, wie bei Simei, dass er sogar zugelassen hat, dass ich geärgert werde, dass ich geistlich wachse. Und dass er diese Frucht des Geistes, auch die Sanftmut, hervorbringt. Das muss ich ja üben, oder? Wie kann ich sanftmütig sein, wenn ich keine Gelegenheit habe, sanftmütig zu sein, oder? Sag mal, ich habe reichhaltige Gelegenheit, sanftmütig zu sein, weil ich hab einen eher impulsiven Charakter. Also ich neige von Natur aus eher zum Aufregen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr? Aber ihr versteht den Unterschied. Sanftmut ist immer meine persönliche Haltung. Darum sagt der Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden das geistliche Land erben. Dann wirst du geistlich ein gesegneter Mensch sein. Es ist Private. Du musst es ertragen und du musst es nur verlassen, wenn die Bibel sagt, jetzt ist Sünde und wenn du handeln musst. Wenn du zum Beispiel mit jemandem hinaustun musst. Es gibt Leute, die musst du hinaustun. Wisst ihr? Wir hatten mal einen Fall hier beim Brotbrechen. Steht eine Schwester auf, ergriff das Wort. Bei mir hat sofort klingelt, da läuft was. Ich konnte es nicht einmal erklären. Aber der Heilige Geist hat sofort angezeigt, hier läuft was. Ich bin sofort aufgestanden, habe die Schwester gestoppt. Die hat einen halben Satz rausgebracht und habe sie schon gestoppt. Habe gesagt, oh Schwester, Entschuldigung, ist bei uns nicht üblich, bitte. Und habe dann sofort weitergeschwätzt, ich habe sie nicht einmal blamiert, dass kein Ärgernis gab, habe sofort weitergeschwätzt. Aber ich habe sie gestoppt. Hinterher habe ich mit ihr geredet. Die war so wütend habe ich selten jemanden gesehen. Ist auch nicht mehr da, ist auch klar. Es hat sich dann herausgestellt, sie hatte geglaubt, dass sie sowas Ähnliches wie eine Weissagung hätte. Wisst ihr? Da war es klar, so jemanden musst du stoppen. Da kamen natürlich auch die Geschwister zu mir und haben gesagt, Karl Hermann, hättest sie nicht reden lassen sollen und erst hinterher. Tja. Wisst ihr? Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Wo erdulde ich in Sanftmut alles? Wo muss ich aufstehen und sage aus? Wisst ihr? Wenn ich sowas sehe, dann treibt mich das zum Herr Jesus, weil dann muss ich sagen, Jakobus 1, Vers 5, Herr, mir mangelt Weisheit. Hilf du mir, lass mich im Geiste wandeln, lass mich die Frucht des Geistes haben, lass mich dir folgen, wohin du gehst, dass du mit mir zum Ziele kommst. Wisst ihr, und das Musterbeispiel im Alten Testament besser wie jeder andere ist der Mose. Vielleicht können wir das lesen. 2. Mose 2, Vers 12. Wisst ihr, die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Sie macht da kein frommes Theater, sondern sie zeigt ganz offen, wie die Sache läuft. Da wird ja beschrieben, wie Mose die Lasten seiner Brüder sieht. Vers 12, da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Das ist der Mose. So kennen wir ihn. Und so ist unsere Natur. Aber jetzt sagt Bibel 4. Mose 12, Vers 3. Das hat mich doch tief erschüttert. Sie sagt hier, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden, wie ist er das geworden? Mose hat 3 Abschnitte in seinem Leben, immer 40 Jahre. Er ist unter anderem einmal 40 Jahre in der Wüste gewandert. Da hat ihn Gott erzogen. Es kann sein, Gott lässt dich, Anführungszeichen, symbolisch 40 Jahre durch die Wüste wandern. Das kann nicht auch bloß 2 Monate sein oder ein halbes Jahr. Er lässt sich durch die Wüste wandern, bis du sanftmütig wirst. Ist interessant, oder? Also wer entscheidet über meine Sanftmut? Der Herr. Ich muss mich, wenn der Herr sagt, glückselig, du bist zu beneiden, wenn du sanftmütig bist, dann darf ich nicht hingehen und sagen, ah, also jetzt entscheide ich mich, sanftmütig zu sein. So bin ich ein Charakter. Nee, es geht nicht. Da muss ich zu meinem Jesus und sage, Herr, ich bin von Natur aus nicht sanftmütig. Es ist eine Frucht des Geistes. Jetzt will ich dir folgen, wohin du gehst, dass das bei mir geschehen kann. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Ich will aber trotzdem keine falsche Demut, keine falsche Sanftmut. Und ich sage es mal vorsichtig. Es gibt eine Demut, die ist in Wirklichkeit bloß umgepolter Hochmut. Und wisst ihr, falsche Demut, falsche Sanftmut ist vom Teufel. Das ist das, was der Teufel dann auch benutzt. Von daher muss man ganz nüchtern sein. Ich will die Sanftmut Jesu Christi, die der Heilige Geist wirkt und keine andere. Wisst ihr, es gibt Leute, die spielen immer die Sanftmütige, immer die Demütige. Ich glaube denen sowieso nichts. Wisst ihr, wenn man immer sanftmütig, immer demütiger, immer fast kriecherisch sich benimmt, muss ich sagen, Vorsicht, zeig mir doch einmal deine andere Seite. Es ist nicht schön, wenn man die andere Seite sieht. Die Leute sagen zu mir, du bist unangenehm teilweise, aber du bist authentisch, du bist ehrlich. Wisst ihr, ich habe mal in der Bank, das sage ich ganz offen, ich schäme mich heute noch dafür, ich habe mal in der Bank so eine Wut gekriegt, das war 17 Uhr, glaube 53, also die Bank war schon fast geschlossen, dass ich im Ernst einen Stuhl genommen habe in der Bank und durch die Bank geschmissen habe. Sag's mal hart. Hätte auch mein Ende auf der Bank sein können. Wisst ihr? Ich habe auch schon geistlich überreagiert, mir explodiert. Hinterher musste ich Buße tun. Aber wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig. Sanftmut heißt nicht, dass ich jetzt aus lauter Angst, dass ich ja immer der Sanftmut entspreche, nicht mehr Rückgrat habe und nicht mehr hinstehe und nicht mehr sage, das ist Sünde. Aber in der Verkündigung. Die Verkündigung ist dazu da, das aufzuzeigen. Leute haben schon oft zu mir gesagt, du bist in der Verkündigung scharf, aber privat bist du mild. Dann sage ich, jo. Ich kann aber jetzt nicht sagen, jetzt verkündige ich nur noch sanftmütig, nur noch mild. Wo steht das? Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durchs Herz geht. Wisst ihr, jetzt muss dann Gott schon das machen lassen, was er will. Wisst ihr, und da ist halt das, ich sage es mal vorsichtig, sich geistlich hier richtig zu verhalten, hat immer zwei Seiten. Und dazu muss ich die Bibel studieren, dazu muss ich der Herr Jesus studieren, wie er reagiert hat, dazu muss ich der Paulus studieren, wie er reagiert hat, weil er sagt ja, er ist der Nachahmer Jesu Christi und ich soll ihn nachahmen. 1. Korinther 11,1. Ich muss gucken, wo reagiert der Herr sanftmütig? Wo sagt Paulus, du sollst sanftmütig sein? 2. Timotheus 2,24 bis 25. Kolosser 3,12 bis 18. Denn Blöcke sagt er, im eigenen Interesse, sei sanftmütig, lass dir das alles gefallen. Aber sich das gefallen zu lassen, sanftmütig zu sein, heißt nicht, zurechtzuweisen. Das heißt nicht, den Mund zu halten, du musst trotzdem sagen. Und es gibt im Biblischen halt zwei Wörter für Zurechtweisung. Das eine ist Parakaleo. Das meint genau in dieser Sanftmut ganz lieb und freundlich und nett, jemand was zu sagen. Und da gibt's Nuteteo. Und das heißt, scharfer Warner ins Gewisse reden. Du kannst mit Sanftmut jemand scharf ins Gewisse reden. Wisst ihr, ich habe jemand hier, wisst ihr, kommen jetzt Leute und sagen zu mir, oh, ich will mit dir reden, ich will mit dir reden. Alle Leute wollen reden, ist auch interessant. Und ich habe dann der Frau etwas gesagt, sie ist dann weggegangen. Entschuldigung, ich kann es da nicht verheben. Ich habe ja gesagt, wir haben das jetzt sage ich es mal vorsichtig, 10-mal beredet. Wenn du jetzt wieder mit mir reden willst, dann wirst du mir das 10. Mal dasselbe erzählen und ich werde dir das 10. Mal dasselbe sagen. Entschuldigung. Es geht nicht. Wir lassen es. Wisst ihr, du musst auch mit aller Sanftmut manchmal die Leute sagen, es ist vorbei. Das kann auch Sanftmut als Grundlage haben, aber du musst ganz klar auch die Grenze aufzeigen. Wisst ihr, wir sind keine rückgratlose Menschen, sondern jetzt kommt halt das Schwierige. Wer entscheidet, wann ich was, wie, wo mache? So wie Paulus sagt, ich wandle vor Gott in Christus, so rede ich. Das heißt, ich muss da dazu vom Herr Jesus stehen, muss im Geiste wandeln, muss die biblische Linie studieren, muss sie lernen, muss die Erziehung Gottes ertragen, werde Fehler machen, werde hier versagen, werde Buße tun, mich reinigen lassen durch Jesu Blut und so langsam entsteht die Frucht des Geistes. Wisst ihr, wie eine Frucht entsteht? Ich habe ja einen Garten, der ist schon ungefähr 2 Meter auf 3,50, schätze ich. Das ist kein großer Garten. Aber da steht ein Apfelbaum drin. Und ich habe auf diesem kleinen Garten habe ich mal Tomaten angepflanzt. Wunderbar. Hat geklappt. Die sind sogar gekommen, die konntest du essen. Aber jetzt mal ganz vorsichtig. Ist die Tomate gekommen, wo ich sie in den Boden eingepflanzt habe, Wasser drüber gegossen habe und gesagt, so Tomate, jetzt komm mal, ich will dich essen. So gehen wir geistlich vor. Wir sagen, jetzt nehme ich eine entschiedene Haltung, ich will sanftmütig sein, dann erwarten wir, dass da ist. Frucht reift. Das braucht Zeit. Das braucht die richtige Umgebung. Licht, Wasser. Versteht ihr? Wärme und Frucht des Geistes aus Sanftmut. Wenn der Herr sagt, glückselig, wenn du das hast. Jetzt muss ich Galater 5,22 lesen. Jetzt muss ich alles lesen über die Frucht des Geistes. Das entwickelt sich, das wächst langsam durch mein Gehorsam, durch meine Hingabe an den Herr Jesus, durch die Reinigung durch Jesu Blut, durch in dem Fall auch Niederlage, indem ich einfach mich entscheide, trotz jeder Niederlage, ich verabschiede mich von jeder Frustration und bin bereit, gehorsam zu sein. Wenn jetzt jemand sagt, das ist doch wunderbar und geistlich, das ist richtig und einfach, und ich sage, es ist alles die Wahrheit aus dem letzten Wort. Es ist nicht einfach. Ich sage es mal buckelhart, es ist ein Kampf. Es ist der Kampf um mein eigenes Herz. Es ist ein Kampf um meinen Charakter. Es ist ein Kampf auch um die Verkehrtheit anderer Menschen. Und vielleicht ist auch der Kampf um meine Verkehrtheit. Wisst ihr, wenn du das jetzt siehst, die ganzen Verheißungen der Bibel sind laut 2. Korinther 1, beginnt ab 19 eigentlich bis 22, sind im Endeffekt vom Herr Jesus bezahlt. Das ist das Land des Glaubens, das wir einnehmen sollen. Das ist alles bezahlt. Wenn ich jetzt die richtige Haltung einnehme und im Geiste wandle und einfach die Mittel, die Gott mir gibt, nimm, dann wird das Land immer mehr erschlossen werden. Das heißt, wenn ich sanftmütig bin, wisst ihr, was das heißt? Dann habe ich ein Stück vom Land eingenommen. Wenn ich demütig bin, habe ich ein Stück vom Land eingenommen. Wenn ich letztendlich langmütig bin, habe ich ein Stück vom Land eingenommen. Aber wenn ich auch scharf handle, laut 1. Korinther 5, habe ich auch ein Stück vom Land eingenommen. Wisst ihr, und jetzt kommt einfach die Frage, will ich das oder will ich es nicht? Das ist eine Willensentscheidung. Und dazu braucht man etwas, das die Bibel Geduld nennt oder Unterbleiben. Ich brauche einfach Zeit. Das muss sich entwickeln. Man darf auch nicht verzweifeln, wenn man einen Fehler macht, sondern muss sagen, manche Dinge müssen reifen. Wisst ihr, ich sage es mal so, wo die Tomaten am Anfang so leicht von grün zu rot geworden sind, dann hätte ich die am liebsten schon runtergeholt. Wisst ihr, weil jetzt siehst du, es geht was. Na, ist ja die Gefahr, dass du sagst, ich helfe nach und gieß dann ganz kräftig, dann ersäufst du im Zweifelsfall. Wisst ihr, das eigene Nachhelfer hat ein Problem. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Sanftmut entsteht, wenn ich die Bedingungen Gottes einhalte. Wenn ich die Regeln Gottes einhalte. Und dazu braucht man ganz einfach ein Herz, das bereit ist, gehorsam zu sein, das sich dem Herrn Jesus hingibt und warten kann. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Prediger 10,4 möchte ich zum Schluss lesen. Weil das spielt eine ganz große Rolle. Also jetzt ist eine Situation, wo du wieder dich aufregst. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Wisst ihr, das ist das Metier, wo die Sanftmut entsteht. Du musst einfach deine Pflicht tun, deinen Posten nicht verlassen, dich nicht aufregen und gelassen sein. Ich habe bei mir am Schreibtisch ein Bildle. Das ist ein Jack Russell Terrier. Wer sich mit Hunden auskennt, der weiß ja, dass das nichts Gewöhnliches ist. Also es gibt kein größerer Unruheherd bei einem Hunde wie ein Jack Russell Terrier. Also wenn du den mal beobachtet hast, da wirst du schon kaputt vom Zugucker, wie der rumrast und tut. Mir hat einmal einer fast die Nase bissen, der springt aus dem Stand, springt der dir 1,20, 1,50, also ich schätze bis zu 2 Meter, springt der dir aus dem Stand. Katastrophale Hunde, trotzdem tolle Hunde. Und da steht so ein Jack Russell, so ein Unruheherd, steht auf einem Skateboard. Und das wisst ja jeder, ein Skateboard ist ja das Ding, wo die Jungen mit rumfahren. Wenn du da vorne drauf trittst, kippt es um. Wenn du hinten drauf trittst, kippt es um. Du musst genau in der Mitte sein, dass das Gleichgewicht ist. Und das Viech steht da drauf und dann steht da drauf, Gleichgewicht halten. Das haben wir extra aufgestellt. Gelassenheit, Gleichgewicht halten. Nicht linksextrem, nicht rechtsextrem, sondern schön gelassen bleiben. Warum kann ich gelassen bleiben? Weil ich weiß, dass er für mich streitet. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir beten dich an und danken dir, dass du uns die Bergpredigt gegeben hast, dass du uns sagst, du bist glücklich zu preisen, du bist zu beneiden, wenn du diese Sanftmut hast. Wenn wir sehen, wie die Sanftmut etwas ist, das nur langsam entsteht, das nur langsam wächst, das mit dem Charakter zu tun hat, aber auch mit Entschiedenheit zu tun hat und dass das auch keine Lähmung ist, dass ich nicht handeln kann, sondern dass das etwas ist, das aktiv ist und es trotzdem deinem Heiligen Geist entspricht, dann sind wir einfach dankbar, dass du uns dieses große, vollkommene Opfer gegeben hast, durch das wir das alles tun können. Aber dass dein Blut uns vor jedem Versager reinigt und dass wir immer neu aufstehen können, geistlich und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und ich bitte dich einfach, dass du jedem von uns Gnade gibst. Du weißt, wo jeder steht, auch bezüglich dieser Frage. Du weißt, dass es ganz sicher Leute hat, die eine künstliche Demut oder Langmut oder Sanftmut erzeugen. Gib auch hier Einsicht, das aufzugeben, aber auch andere, die gerade das Gegenteil tun und hier geistlich eventuell sogar unflätig oder aggressiv oder ähnlich sind, dass die die echte Sanftmut erleben. Gib einfach Gnade, auch tiefes Verständnis, wo wir handeln sollen und wie wir handeln sollen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Letztendlich, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.